Paulus, er verwendet ein Bild aus der Landwirtschaft. Die Menschen werden hier mit einem Ackerfeld verglichen. Und dann kam nach Korinth Paulus als Apostel, als Missionar und säte auf diesem Acker. Er säte die gute Nachricht von Jesus, säte das Evangelium. Dann kamen weitere Evangelisten, weitere Missionare und einer hieß offensichtlich Apollos. Und er, im Bild gesprochen, er goss das, was Paulus gesät hatte. Aber Säen und Gießen, so wichtig das natürlich ist, wenn überhaupt was wachsen soll auf einem Acker, sind noch keine Garantie fürs Wachstum. Und so betont Paulus, das Entscheidende oder der Entscheidende ist der, der das Wachstum gibt. Also es gibt welche, die säen und gießen und da gibt es unseren Herrn, der das Wachstum schenkt. Wenn man Gemeinden gründet, wenn sie gebaut werden, gepflegt oder zum Wachsen angeregt werden sollen, dann bedarf es offensichtlich einerseits etwas, dass wir etwas tun, säen, gießen, wie auch immer. Und im Entscheidenden braucht es auch, dass Gott etwas tut, dass er wirkt durch seinen Geist. Wenn wir also hier in Berglen Gemeinde bauen wollen, dann müssen wir schon überlegen und planen und auch anpacken, aber ohne Gottes Segen wird nichts passieren. Und so ähnlich ist es ja auch in der Landwirtschaft, dass ein Samen aufgeht. Das können wir letztlich nicht machen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal was gepflanzt und man denkt, ja, warum kommt denn da nichts? Die Bedingungen waren doch optimal. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir vieles tun können. Gießen, Düngen, Schädlingsbekämpfung, Schutz vor Hitze, Schutz vor Frost. Wenn man wirklich einen guten Ertrag haben will, überlässt man nicht einfach alles dem Zufall, in Anführungszeichen. Aber genau das macht der Mann in dem Gleichnis, das Jesus erzählt. Ich lese aus Markus 4, die Verse 26 bis 29. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, während er selbst nicht davon weiß. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ein Mensch sät Samen aufs Land. Und viele Ausleger haben jetzt gerätselt, wer ist es? Ist es Gott? Ist es Jesus? Sind es wir Menschen? Ist ja eine wichtige Frage. Müssen wir das Säen machen? Oder macht das Christus? Macht es Gott selber? Ist es wie in 1. Korinther 3 ein Apostel, ein Mensch oder doch Jesus selber? Aber einigen können sich die Ausleger nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es Jesus gar nicht um diesen Menschen geht. Er könnte vielleicht auch sagen, irgendjemand sät aus. Das Verhalten dieses irgendjemand ist aber nun doch ganz untypisch, denke ich, für einen guten Landwirt. Denn so ein guter Landwirt, der wird sich doch auch umfassend um seine Aussaat kümmern. Und der legt sich halt ins Bett. Ja, noch mehr sagt unser Text. Im Luther heißt es eigentlich, in der Luther-Übersetzung, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Das klingt so, als hätte dieser Mensch keine wissenschaftliche Erklärung, warum ein Same aufgeht und wächst. Aber ich denke, man muss es anders übersetzen, dass es eben heißt, während er selbst nicht davon weiß. Das heißt, das interessiert diesen Menschen auch gar nicht. Der guckt nicht jeden Tag auf seinem Acker nach. Nö, will er nicht. Scheint er nicht nötig zu haben. Nun kann man sagen, ja, so funktioniert Landwirtschaft aber nicht. Einfach säen und dann mal nach 2 Wochen mal gucken und so, nee, so geht's doch nicht. So funktioniert doch auch kein Gemeindebau, oder? Kein Gemeindeleben. Einfach was machen und dann alles dem Zufall überlassen. Und dennoch, die zentrale Botschaft dieses Gleichnisses ist ja ein Reich Gottes Gleichnis. Dass das Reich Gottes wächst und kommt von selbst. Automatos steht da im Griechischen, automatisch. Und das ist eigentlich sehr provozierend. Dieses harmlose Gleichnis ist eigentlich unglaublich provozierend. Weil es einfach sagt, es geschieht von selbst, lieber Mensch. Du mit deinem ganzen Schaffen und Schaffen. 2006, vielleicht erinnern Sie sich noch dran, kam ja von der evangelischen Kirche in Deutschland ein sogenanntes Impulspapier heraus, Kirche der Freiheit. Und da ging es auch sehr stark um Wachstum angesichts immer mehr schrumpfender Gemeinden in unserem Land. Und dann hat man sich klare Ziele vorgegeben. Der Gottesdienstbesuch soll von 4% der Gemeindeglieder auf 10% wachsen. Ist gerade heutige Sonntag vielleicht nicht gerade so das richtige Zeichen dafür. Aber ich glaube, die haben 2030 gesagt, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Die Taufquote soll auf 100% erhöht werden. Also das heißt, alle, die evangelische Eltern sind oder wo zumindest ein Elternteil evangelisch ist, 100% derer Kinder sollen getauft werden. Also klare Ziele. Und wie soll das erreicht werden? Das Impulspapier redet natürlich schon immer wieder, ja, letztlich hängt alles an Gott und so, ja. Aber dann wird schon sehr genau beschrieben, was da nötig ist. Da muss die Qualität muss erhöht werden, Qualitätsmanagement. Die Mitarbeitenden müssen sich ständig fort- und weiterbilden. Die kirchlichen Angebote müssen regelmäßig beurteilt werden. Die Team- und Kritikfähigkeit muss gefördert werden. Also, bei mir haben sie leider schlechte Qualität. Ich bin nicht jedes Jahr 2 bis 3 Wochen auf Fortbildungen. Das heißt, für sie leider von Nachteil. Also es klingt ein bisschen wie bei einer Firma. Da ist eigentlich, wenn man ehrlich ist und mal diese etwas so Sätze, ja, Gott muss natürlich schon wirken, sonst geht es natürlich nicht, das sind so Sätze. Letztlich hängt hier alles an uns. Wir müssen der Gemeinde die Qualität enorm steigern, dann kommen auch die Leute wieder. Dieses Impulspapier ist eigentlich so ein bisschen so, steht diesem Gleichnis so völlig entgegengesetzt. Hier, wir müssen tun, wir müssen Qualität steigern. Und auf der anderen Seite so ein bisschen dieser Mensch, man stellt sich so ein bisschen so vor im Liegestuhl, guckt alle 2 Wochen vielleicht mal auf dem Acker vorbei. Ach ja, okay. Dieses Gleichnis steht möglicherweise auch unserer Biologie, unserer Natur entgegen. Manche Gehirnforscher sagen nämlich, unser Gehirn ist von der Evolution her so gepolt, so getrimmt, dass es immer auf das blickt, was noch nicht klappt. Also unser Gehirn ist auf das Soll ausgerichtet, nicht auf das Ist. Also sich freuen an dem, was alles klappt und gut ist. Ja, das macht man mal geschwind 5 Minuten. Und dann überlegt man wieder, wo müssen wir besser werden? Wo klappt es noch nicht? Wo soll was geschehen? Das ist so typisch, vielleicht kennen Sie das auch. Es ist ja schon irgendwie in unserem Kopf so ein bisschen drin. Man sieht viel schneller die Defizite. Und wenn man jetzt mal rein biologisch betrachtet, dann macht das ja vielleicht auch Sinn. Diese permanente Unzufriedenheit, die unser Gehirn erzeugt, dass immer noch nicht etwas optimal ist, das erzeugt ja den Drang nach Verbesserung und Verbesserung schafft Überlebensvorteile. Also biologisch macht das Sinn. Survival of the fittest, das Überleben der Stärksten. Wer sich ständig steigert und verbessert, der gehört eben zu diesen Fitten, die besser überleben, besser im Leben zurechtkommen. Auch dem steht das Gleichnis völlig entgegengesetzt gegenüber. Kein Qualitätsmanagement, kein ständiges Verbessern, der Sämann schläft. Ich denke, dieses Gleichnis von Jesus spricht so ein Grundthema an, was wir Menschen ja kennen und was ich in der Begrüßung angesprochen habe, dieses Du musst. Du musst dich um deinen Acker kümmern, möglichst umfassend, damit die Ernte optimal wird. Wir als Gemeinde müssen etwas gegen diese sinkenden Gemeindegliederzahlen tun, sonst versinken wir weiter in Bedeutungslosigkeit. Du musst dich ständig fortbilden und verbessern, sonst kannst du eben mit den anderen nicht mithalten. Diesem Du musst stellt Jesus dieses Gleichnis entgegen. In dem Gleichnis muss niemand irgendetwas. Das Reich Gottes kommt nicht als Folge eines verwirklichten Du musst. Natürlich gehört das, du musst auch zu unserem Leben. Und manchmal muss man es auch mal klar sagen, das muss jetzt aber sein. Oder wir müssen das jetzt tun. Das ist besonders, wenn eine Notlage da ist. Da kann man nicht immer gerade warten, dass man innerlich jetzt dafür bereit ist. Das gehört schon zu unserem Leben dazu. Und wenn dieses Du musst auch nicht zu groß ist, kann es uns auch beflügeln. Wir brauchen auch so einen gewissen Druck, um so in die Gänge zu kommen. Aber wenn dieses Du musst zu groß und zu beherrschend wird, dann kann es auch zu einem Art Fluch werden. Ein Bekannter von mir, der war auch in einem ganz frommen Elternhaus aufgewachsen, der stand als Schüler damals unter diesem enormen Druck, er muss seinen Klassenkameraden von Jesus erzählen, sonst ist er mitverantwortlich, wenn sie ewig verloren gehen. Ein unglaublicher Druck. Und ich selber erlebe das manchmal auch. Wenn ich plötzlich mal höre, dass jemand schwer krank ist, dann kommt bei mir ganz automatisch dieses, du musst jetzt lange und intensiv beten, weil sonst könnte es sein, dass du etwas versäumt hast, was diesen Menschen vielleicht rettet. Das sind so Geschichten, die ich so als Jugendlicher gehört habe von Leuten, die so gebetet haben. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einer Frau, die hat sich dann 2 Tage von ihrer Familie zurückgezogen und hat gebetet und gebetet und irgendwann kam sie wieder und hat gesagt, jetzt ist durch. Und dann war die Heilung da. Und solche Geschichten, die hat man da im Hinterkopf, du musst jetzt, du musst, du musst, du musst, du musst. Oder noch ein Beispiel, auch eine wahre Geschichte, ein Mann, der zu einem christlichen Therapeuten gegangen ist, der unter dies gesagt hat, ich will nichts mehr tun. Dauernd muss man was tun, im Beruf, in der Ehe, bei der Kindererziehung, ja, wo auch immer man hingeht, immer muss man was tun und an sich arbeiten und was weiß ich. Ich will mich einfach mal nur fallen lassen. Und da hat dieser Mann dann die Erfahrung gemacht, dass der christliche Therapeut mit diesem Wunsch eigentlich überfordert war. Weil dieses Denken, wenn man in seinem Leben eine Veränderung braucht, dass man dann etwas tun muss, aber wenn da jemand kommt, der nichts tun will, weil er die Nase voll hat davon, ja, was macht man dann? Hilflosigkeit. Tja, es ist ja auch nicht so einfach. Alleine geschieht ja oft auch nichts. Und dennoch denke ich, ist dieses Gleichnis wichtig. Oder ich möchte auch nochmal an so ein paar zentrale Sätze von Paulus erinnern. Galater 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft, das Joch der Sklaverei, das Joch des Du musst auferlegen. Oder im Philipperbrief, freut euch in dem Herrn alle Wege. Freut euch. Oder 1. Korinther 13, wo er deutlich macht, Paulus, was eben nicht aus der Liebe geschieht, ist vor Gott auch nichts wert. Und das ist ja die Gefahr von diesem Du musst, dass es irgendwann mit Freude, mit Liebe, mit Freiheit nichts mehr zu tun hat. Es ist nur noch dieses, wie so ein Sklaventreiber, dieses Du musst. Dabei ist das doch eigentlich das, dass wir eine Freudenbotschaft haben und von dieser Freudenbotschaft erzählen aus Freiheit, aus Freude, aus Liebe heraus. Wer immer nur aus einem Du musst heraus betet und nicht aufgrund einer Liebesbeziehung zu diesem himmlischen Abba, diesem himmlischen Papa, ja, das ist doch traurig. Das ist doch nicht das, was eigentlich Jesus gewollt hat. Paulus schreibt in Römer 8, der Heilige Geist, den ihr empfangen habt, ist kein versklavender Geist, sondern ein kindlicher Geist, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Letztlich denke ich, ist Bibellesen oder Beten oder Gemeinschaft mit anderen Christen haben, einen Gottesdienst zu feiern, aber auch durchaus eine Leitung in einer Gemeindegruppe, auch die religiöse Erziehung. Letztlich sind das nicht Dinge, wo man eine To-Do-Liste hat, das muss man jetzt machen, sondern letztlich sind das irgendwie so, ja man, es gibt ja so diese Sprungtücher von der Feuerwehr, ja. Und so will eigentlich auch das Gebet, das Bibellesen, es will etwas sein, wo wir uns fallen lassen können. Die Gemeinschaft mit Christen soll etwas sein, da können wir uns fallen lassen mit all unserem Freud und Leid, mit dem Schönen und den Sorgen. Uns fallen lassen in die gütigen Hände Gottes, wo wir Heimat finden. und dann von diesem Zuhause, von dieser Heimat, die mit Liebe vollgefüllt ist, da natürlich nicht immer auf dem Sofa sitzen bleiben, sondern natürlich auch mal die Haustür aufmachen und dann in diese Welt hinausgehen und seine Begabungen einbringen. Denn Christen tun etwas und sie tun sogar sehr viel. Und die Kirchengeschichte ist ja auch voll von vielen, vielen Guten, was Christen in dieser Welt gemacht haben. Und daran hat sich zum Glück ja bis heute nichts geändert. Aber wir tun es nicht einfach aus einem Du musst heraus. Natürlich ist da auch eine klare Aufgabe. Wir haben eine Beauftragung. So ein kleines Du musst steckt da schon auch drin. Aber es darf nicht so weit gehen, dass grundlegende Kennzeichen unseres Glaubens gelähmt werden, blockiert sind oder gar zerstört werden. Nämlich diese Freiheit, diese Freude, diese Liebe, dass mir ein anderer Mensch am Herzen liegt und ich deshalb für ihn bete und deshalb zu ihm hingehe. Nehmen wir dieses kleine Gleichnis also zum Anlass, dass dieser Ausdruck "Ich muss, du musst, wir müssen" in unserer Gemeinde so ein bisschen, naja, ganz verschwinden wird es nicht, aber doch so ein bisschen verschwindet. Das Problem ist ja, dass der Einzelne oft gegen das "Du musst" gar nicht ankommt. Aber wenn in unserer Gemeinde so ein Klima herrscht, wo dieses "Du musst" eigentlich kaum mal eine Rolle spielt, ich glaube, dann kann das jedem von uns auch helfen. Gemeindemau bedeutet zunächst einmal weniger müssen, mehr Gottvertrauen, das er wachsen lässt. Und zwar nach seinen Maßstäben. Das muss man sich ja auch klar machen. Wenn eine Gemeinde schrumpft, heißt es ja noch nicht, dass das auch aus Gottes Sicht eine schrumpfende Gemeinde ist. Selbst ich als Pfarrer überblicke ja höchstens 15% unserer Kirchengemeinde. Wahrscheinlich nicht mal das. Das meiste, was hier passiert, kriege ich überhaupt nicht mit. Und da meinen wir immer, wir könnten beurteilen, ob unsere Gemeinde etwas ist, was zum Segen Gottes ist oder nicht. Da sollten wir vorsichtig sein. Vielleicht werden wir mal uns wundern, wie viel gute Ernte es geben wird. Nein, frisch, fromm, fröhlich, frei dürfen wir unseren Glauben leben und so auch als Christen in diese Welt gehen und in dieser Welt tätig sein. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen.